Predigttext lese ich uns aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefs, die Verse 14 bis 26. Jakobus 2, 14 bis 26. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für das Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wie sieht christlicher Glaube aus? Oder darf ich es einmal etwas zuspitzen? Wie sieht mein Glaube aus? Wir Menschen, und ich habe da jetzt zunächst einmal vor allem mich vor Augen, sind im Blick auf Beziehungen ziemlich kompliziert. Und das fängt schon ganz klein an, wenn das neugeborene Kind da ist und eigentlich nur leben kann, weil Beziehung da ist, weil es sich darauf verlassen kann, wenn ich schrei, dann kommt schon jemand und dann gibt's Futter. Und die Komplexität kommt nicht zuletzt darin zum Ausdruck, dass wenn das kleine Kind dann etwas älter wird, und wir haben uns entwicklungspsychologisch so ein bisschen, was haben wir da gelernt, wir halten das für normal und haben das eingeordnet, dass dasselbe Kind einige Jahre später die Eltern anders sieht, mal so die Belastungsgrenzen austestet, mal schaut, ob das Leben nicht auch anders funktionieren kann, als die Eltern das meinen, ob alles, was die Eltern so für gut halten, ob das auch für mich zutrifft und so weiter. Oder wenn dann ein junger Mann so irgendwann mal eine junge Frau ansieht und denkt, die könnte mir gefallen, mit der könnte ich mir ein Leben zusammen vorstellen. Und er denkt das nicht nur, manchmal reden Männer ja dann doch auch. Aber dann ist es für uns klar, dann wird sich an seinem Leben etwas ändern. Dann ist der sich bisher nicht besonders für Blumen interessiert hat, durchaus auch mal im Blumengeschäft zu sehen. Und auch seine Alltagstätigkeiten gehen nicht genau so weiter, wie das bisher der Fall war, dass Fußball das Wichtigste ist und gleich danach kommt der Computer, sondern dann ist das durchaus, zumindest für eine gewisse Zeit, so, dass man seine Gewichte anders setzt. Aber irgendwann kommt dann auch die Zeit, wo man sagt, naja, ich habe dir mal gesagt, dass ich dich mag und daran hat sich nichts geändert. Wir sind im Blick auf Beziehungen ziemlich kompliziert. Und unser Glaube ist letztlich eine Frage nach unserer Beziehung. Und Jakobus, der in der Gemeinde in Jerusalem eine verantwortliche Position eingenommen hat, der sieht für die jungen Christen, für die junge Gemeinde überall eine große Herausforderung, nämlich, dass ihre Beziehung nicht in Ordnung ist, nicht ganzheitlich ist. Und das ist nicht nur etwas, wo man sagen kann, naja, wenn das schlimm genug wird, dann gibt es noch irgendwie den Therapeuten. Sondern in dieser Situation sagt Jakobus, ihr könnt eure komplette Rettung aufs Spiel setzen, wenn euer Glaube nicht in Ordnung ist, wenn eure Beziehung zu Gott nicht ganz ist. Das haben die jungen Christen, an die Jakobus schreibt, und das sind fast vollständig Christen, die aus dem jüdischen Glauben kommen. Das sind die Christen, die Jakobus vor allem vor sich hat. Und die haben gelernt, was Gott durch Mose hat sagen lassen in 5. Mose 6, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft. Und das haben diese Christen gelernt. Und Jakobus hat offensichtlich Anlass zu schreiben in diesem Brief, euer Glaube ist nicht ganz. Passt auf, es steht viel auf dem Spiel. Und dann schreibt er, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, aber keine Werke. Kann etwa dieser Glaube ihn retten? Nun haben wir vermutlich alle noch im Hinterkopf, dass Paulus das ganz anders betont hat. Dass er sehr deutlich gesagt hat, und zwar genau zu diesen Juden, eure Werke, all eure Bemühungen nutzen euch nichts, überhaupt nichts. Es gibt keinen Weg über das Halten des Gesetzes vor Gott in Ordnung zu sein, gerettet zu werden. Kein Weg, keine Möglichkeit. Es geht allein durch Glaube. Und jetzt dreht der Jakobus das einfach rum und sagt, Freunde, euer Glaube, wenn da nicht mehr ist, wenn da nicht diese Liebe ist von ganzem Herzen, mit aller deiner Kraft, mit deinem Verstand, dann vergiss es. Jakobus konfrontiert uns mit sehr klaren Worten. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Täuschen wir uns nicht und lassen wir uns nicht täuschen, dass das, was wir uns selber in unseren Gedanken, mit unserem Wissen, mit unserer Erfahrung für Glaube halten, Das würde schon irgendwie reichen. Wir werden immer wieder, und der Jakobus nimmt uns hier mit, zurückgewiesen an die Schrift. Und Jakobus macht das zunächst sehr anschaulich und sehr praktisch und sagt, wenn irgendjemand bei euch, der arm ist, der nicht genug anzuziehen hat, dem sein Einkommen nicht reicht, damit er sich ausreichend ernähren kann, und ihr sagt zu ihm, Friede sei mit dir, iss halt was und guck, dass du was Ordentliches anzuziehen kriegst, aber gebt ihm nichts, helft ihm nicht konkret, ganz praktisch. Was nützt das? Was nützt der fromme Spruch? Und dann sagt Jakobus, genauso wenig nutzt dein Glaube, der nicht Konsequenzen hat, der nicht Werke hat, der nicht sichtbar wird. Glaube, Beziehung zu Gott ist nicht nur eine Frage von meinen Gedanken, sondern das umfasst mein ganzes Leben, mein Sein, mein Tun. Und nach dieser anschaulichen Erklärung macht das Jakobus auch noch theologisch klar. Er sagt, da könnte jetzt so ein kluger Theologe herkommen und sagen, naja, du hast Glaube und ich habe Werke. Er macht genau das, nimmt das so ein bisschen auseinander und sagt, das darf man nicht so verbissen sehen. Bisschen locker bleiben. Und Jakobus sagt, zeige du mir deinen Glauben ohne Werke. Und dann will ich dir aus meinen Werken zeigen, dass das Glaube ist. Glaube ist keine Theorie. Glaube ist nicht eine Sache, wo ich in einer Situation in meinem Leben eine Entscheidung getroffen habe und alles andere bleibt, wie es ist. Jakobus treibt das noch ein Stück weiter. Er sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Das bezieht sich genau auf diese Stelle aus 5. Mose 6. Der Herr ist nur einer. Das hat Mose von Gott aus Israel gesagt. Das greift Jakobus ja auf. Er glaubt, dass einer Gott ist. Und dann sagt er, das glauben die Dämonen auch. Das ist gar nicht der Punkt. Das ist eine schöne Erkenntnis, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Das glaubt der Teufel auch, dass es Gott gibt. Vielleicht hat er das gehört. Vielleicht erinnert er sich noch daran, wie Jesus den Besessenen heilt. Es gibt in den Evangelien 2 Berichte davon. Einmal begegnet Jesus am See Genezareth 2 Besessenen und am anderen Mal ist ein Besessener in der Synagoge, in der Jesus predigt und Jesus heilt den. Und die Dämonen reden aus dem Besessenen heraus und sagen, du bist Jesus Christus, was machst du jetzt mit mir? Willst du uns vor der Zeit quälen? Die Bibel weiß sehr wohl, die Kenntnis, wer Jesus ist, die Kenntnis des einen Gottes ist wichtig, aber ist nicht das, was den Glauben ausmacht, ist nicht das Ganze. Und dann in einer dritten Runde, in einem dritten Ansatz verweist Jakobus auf die Schrift und sagt, ihr kennt doch unseren Vater Abraham. Und da wird es als neutestamentliche Leser wieder komisch. Weil wir haben in Erinnerung, da steht irgendwo, also irgendwo ist 1. Mose 15, Gott gibt dem Abraham eine Verheißung, nämlich dass er Nachkommen bekommen wird mit seiner Frau Sarah. Und dann schreibt, dann lesen wir, und Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und wir haben daraus aus guter evangelischer Tradition den Gedanken gemacht, die Erfahrung gegossen, darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Und Jakobus dreht das um und erinnert uns daran, Abraham, unser Vater, ist aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Worten zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Das steht in gewisser Spannung. Es ist auch ein nicht ganz einfach einzuordnender Umgang mit diesem Zitat. Aber wenn wir uns den Abraham anschauen, dann sehen wir, es fängt nicht damit an, dass Abraham einfach Gott vertraut hat. Sondern das Erste, was wir von Abraham lesen, ist, Gott sagt, Abraham, pack deine Sachen und geh. Geh aus deinem Netzwerk, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Land, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham setzt sich nicht hin, geht nicht in die Kirche und sagt, Gott, ich vertraue dir. Ja. Nein, was da steht, ist, Abraham packt seine Sachen und geht. Er tut etwas. So fängt es an. Und das, was Jakobus uns zeigt, ist sozusagen das Ende. Das ist der reife Abraham. Auch das ist gut, wenn wir das sehen. Gott sagt nicht beim ersten Dialog, Abraham, ich hätte gern deinen Sohn auf dem Opferaltar liegen. Das kommt ganz am Ende. Da hat Abraham viel gelernt. Aber das ist der Höhepunkt, wo Gott sagt, Abraham, gib mir deinen Sohn. Opfere ihn. Und er sagte ihm nachher, jetzt habe ich gesehen, dass deine Liebe zu mir, dass dein Glaube, dein Vertrauen zu mir größer ist als deine Vaterliebe zu deinem Sohn. Der Glaube Abrahams zeigt sich ganz praktisch in seinem Handeln. Oder das zweite Beispiel, das Jakobus aufführt, wenn er auf die Hure Rahab verweist. Eine Frau, die an der Stadtmauer in Jericho wohnte, und die Bild-Zeitung hatte schon viele Jahre immer wieder berichtet über dieses komische Volk, das da aus Ägypten freigekommen ist, in der Wüste herumgeirrt ist, aber immer wieder spektakuläre Erfahrungen macht. Und jetzt wissen Sie, Reisende haben das berichtet, sie stehen drüben auf der anderen Seite vom Jordan und sind dabei, das Land einzunehmen. Und jetzt sind bei ihr heute Nachmittag zwei junge Männer aufgetaucht. Und sie wollten nicht das übliche Programm. Die wollten untertauchen bei ihr. Und sie wusste, wie alle anderen in Jericho auch, mit diesem Volk ist es etwas Besonderes. Und diese Hure Rahab, die handelt. Die bleibt nicht bei ihrer Angst, nicht bei ihrer Reflexion, was passiert, wenn dieser Gott wirklich stark ist, etwas tun kann. Sie trifft eine Entscheidung und handelt und versteckt diese beiden und trickst ihre eigenen Landsleute aus und sorgt dafür, dass diese beiden Israeliten unbemerkt wieder aus der Stadt kommen, und das rettet ihr Leben. Ihr Leben und das Leben ihrer ganzen Familie. Als Jericho eingenommen und vernichtet wird, dem Erdboden gleichgemacht wird, sagt Josua den beiden Kundschaftern, geht ihr und holt alle, die in dem Haus dieser Hure sind, raus, bevor wir die Stadt einebnen. Und diejenigen, die gewohnt sind, auch unangenehme oder etwas weniger attraktive Texte zu lesen, die im Matthäusevangelium den Stammbaum Jesu nachlesen, die werden auch wissen, diese Hure, Rahab, ist eine der Stammmütter, der drei Stammmütter, die dort genannt werden, Jesu. Weil sie gehandelt hat, weil sie etwas getan hat. Und das ist Jakobus wichtig. Schon in der frühen Kirche hat er festgestellt, Leute, lasst uns aufpassen. Liebe Geschwister, lasst uns darauf achten, dass unser Glaube nicht Theorie wird. Dass unser Glaube nicht abstrakt wird, sondern dass unser Glaube etwas Ganzes wird. Dass mein Glaube etwas mit meinem Leben, etwas mit meiner Tat zu tun hat. Ich glaube nicht, dass Jakobus uns hier etwas gegen Paulus sagen will. Jakobus ist wie Paulus davon überzeugt, dass man zu seiner Errettung nichts, überhaupt nichts beitragen kann. Aber er sagt, wenn ihr gläubig geworden seid, dann ist das nicht nur eine Kopfsache, nicht nur eine Frage des Frömmigkeitsstils, sondern dann bedeutet das ein komplett neues Leben. Und das ist etwas, was man sieht. Und da will Jakobus seine Geschwister ermutigen. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht versuchen, fromm zu sein und am Ende feststellen müssen, es war alles für die Katz. Ich glaube, hierher gehört das Gleichnis Jesu, und damit will ich schließen, das Gleichnis Jesu von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25. Jesus sagt, 10 Frauen, alle zur Hochzeit eingeladen. Alle haben einen tollen Termin. Alle bereiten sich vor, ziehen ein tolles Kleid an, machen sich fein. Aber 5 davon nehmen kein Öl mit, dass ihre Lampen auch nachher, wenn es drauf ankommt, brennen. Und am Ende sagt der Bräutigam zu diesen Frauen, die zur Hochzeit eingeladen waren, die vieles dafür gemacht haben, aber das Entscheidende nicht, sagt er, ich kenne euch nicht, die Hochzeit findet ohne euch statt. Und das ist der Ernst, der hinter diesen Worten Jakobus steckt. Er sagt, es besteht die Gefahr, dass ihr fromm tut und dass euer Glaube nicht wirklich zur Rettung führt, weil es nur eine Theorie, nur was Abstraktes ist. Glaube ohne Werke, sagt Jakobus, nützt nichts. Achtet darauf, dass euer Leben in der Nachfolge Jesu, dass euer Glaube, achten wir darauf, dass unser Glaube sich in unserem Leben, in unserem Handeln, in unserem Tun widerspiegelt. Amen.